Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Und ein herzliches Prosit Neujahr von mir, Nico Hilch. Ich freue mich, dass ihr auch 2024 wieder dabei seid bei der allerersten Folge, heute mit Fab, Head of Education bei Coinfinity, Gründer des Bitcoin-Verlags Apricon, jetzt auch bei Naka, dem Bitcoin-Fashion-Label dabei. Ein richtiger 1000-Sasser, der Fab. Letztes Jahr war er ja auch bei Fair Talk zu Gast, wo ich selbst auch zu Gast war. Da kommt bald die neue Folge. Aber heute wünsche ich euch erstmal ein frohes neues Jahr. Bring auch gleich was mit. Und zwar bin ich der allererste, der den neuen Affiliate-Code von Coinfinity ausprobieren darf. Mit Was Bitcoin bringt, gibt es ab sofort 21% Rabatt auf die Gebühren für die ersten 6 Monate. Was Bitcoin bringt, einfach Coinfinity-App runterladen, updaten und den Code eingeben und loslegen mit Bitcoin kaufen, Bitcoin sparen. Ich freue mich wahnsinnig auf ein neues Bitcoin-Jahr. Ich glaube, es wird ein wirklich, wirklich wildes Bitcoin-Jahr. Ich bin vorbereitet, ich bin hyped und ich werde heute mit Fab das letzte Jahr ein bisschen Revue passieren lassen und eben einen Ausblick geben in dieses wilde Bitcoin-Jahr mit Halving, mit ETF und den ganzen anderen Stories, die sich da abspielen. Ich wünsche euch alles Gute, ein frohes neues Jahr. Ich freue mich, dass ihr dabei seid auf YouTube, auf dem Audio-Podcast. Lasst mir doch einen Kommentar da auf YouTube oder schickt mir ein Mail unter hallo etwas Bitcoin bringt. Ich freue mich über das Feedback. Und wie ich auch erzähle in der Folge mit Fab, 10% von euch sind bereits dabei über Value for Value, über die Fountain App. Das freut mich ganz besonders. Da geht ein großer Shoutout raus. Auch an alle, die sich oft über Value for Value bei mir melden. Etwas, was ich viel zu wenig erwähne oder dem ich viel zu wenig Wertschätzung auch entgegenbringe. Dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Es ist nicht so, dass ich das nicht sehe. Es ist einfach nur so, dass ich mit der Gesamtsituation manchmal ein bisschen überfordert bin. Jetzt geht's los mit der ersten Folge des Jahres 2024. Was Bitcoin bringt mit Fab. Ein spektakuläres Bitcoin-Jahr geht zu Ende und ein vielleicht noch ärgeres beginnt. Willkommen 2024, willkommen Fab.
Hi Nico, freut mich, dass ich da sein darf mal wieder.
Freut mich sehr, es ist schon lange her, dass du bei mir im Studio gesessen bist. Heute machen wir es mal digital und wir blicken zurück, wir blicken nach vorne. Du bist Head of Education bei Coinfinity, du bist der Gründer vom Apricon Media und dem deutschen Bitcoin Verlag und hast jetzt mit Naka noch einen zusätzlichen Hut, einen Fashion Hut aufgesetzt. Aber fangen wir vielleicht an mit einem kurzen Blick zurück ins spektakuläre Jahr 2023. Was sind so deine Milestones gewesen in diesem Bitcoin Jahr, in dem Bitcoin über 150% im Preis gestiegen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ist natürlich super, dass wir wieder nach einem wirklich harten Bärenmarkt so langsam Bullenmarkt-Tendenzen sehen. Aber das ist, finde ich, gar nicht das Wichtigste, was so allgemein im Bitcoin-Space passiert ist. Ich habe einfach das Gefühl, dass ganz viel vorangegangen ist, dass im Bärenmarkt ganz viele Bitcoiner an vielen wichtigen Dingen gearbeitet haben. Persönliches kleines Highlight von mir in diesem Jahr sind sicher die Bitcoin-Blinks, die wir mit Coinfinity rausgebracht haben. Einfach eine ganz, ganz einfache Bildungsinhalte, die so helfen sollen, Bitcoinern in Diskussionen oder im Beibringen von Bitcoin-Fundamentals gegenüber Freunden oder Bekannten, das so einfach wie möglich mitzuteilen, einfach einen Link schicken zu können, um irgendwelche Fragen oder FAT-Sachen beantworten zu können. Das ist so mein persönliches Highlight. Da bin ich sehr, sehr froh, was wir da kreiert haben. Aber was Bitcoin an sich angeht, könnte ich gar nichts Spezifisches herausheben, glaube ich. Es sind so viele Sachen passiert, so viele coole Sachen gebaut worden. Hast du irgendwas Persönliches, was für dich raussticht?
Naja, ich bin da ja relativ basic, nicht? Der ETF ist für mich die entscheidende Sache. Möglicherweise noch innerhalb des Januar dann eine Entscheidung. Jetzt sind gerade die ersten Werbespots über den Bildschirm geflimmert. Ich wollte sagen FTX, aber FTX, ich habe nochmal nachgesehen, das war tatsächlich schon im November 2022. Das war der Und da war dann danach auch das berühmte EZB-Bottom am 21. November 22. Oder war es der 22.? 15, egal. Jedenfalls, da ist dann der Preis natürlich gefallen. Die Drehung der Story, die eigentlich viel schneller gekommen ist, als ich es dachte jetzt auch, mit diesem Rückenwind aus den Institutionen. Jetzt kann man die ETF-Sache sehen, wie man will. Und ich glaube, dass das, was du gesagt hast mit den Blinks, die es jetzt auch wieder in Buchform gibt, glaube ich.
Ja, so ist es, genau. Da haben wir ja in Innsbruck an der BTC 23 kleine Büchlein gemacht, noch relativ spontan. Und die sind so gut angekommen, dass wir da jetzt eine größere Auflage produziert haben. Die wird man auch demnächst zunächst mal exklusiv bei Apricomedia im Shop kaufen können für kleines Geld. Ja, die sind super angekommen, haben wir super Resonanz bekommen, werden ganz viele jetzt auch verschenken. Das ist schon sehr, sehr cool. Und zum ETF, das wollte ich gerade noch ergänzen. Du hast recht, wie sich das Narrativ massiv gedreht hat. Ne? Also gerade, ich weiß nicht, kennst du Daniel Batten, der so sich sehr intensiv mit Bitcoin und Energie und Erneuerbarer auseinandersetzt. Der hat extrem viele wichtige Dinge beigetragen dieses Jahr. Man sieht die ersten Financial Times Artikel, die Bitcoin auf einmal ins positive Licht rücken, was Klimawandel und Energieverbrauch angeht. Das ist tatsächlich, da muss ich dir schon recht geben, das ist doch wirklich ein großes Highlight, dass das zu shiften scheint, auch wenn das sicher durch BlackRock etc. ein bisschen mitgetrieben wird medial, ne? Aber ich finde das im Sinne der Bitcoin-Adoption einfach extrem hilfreich und wichtig, wenn man jetzt auf, ja, wie soll man das sagen, gute Quellen verweisen kann. Ne? Also Quellen, die dann doch gewisses Ansehen genießen, in denen das mal objektiv behandelt wird. Das ist sehr, sehr hilfreich, vor allem auch im Bitcoin-Education-Bereich extrem wertvoll, oder, wenn man solche Quellen referenzieren kann.
Ja, wenn es den Leuten auch einfach automatisch irgendwie über den Weg läuft, und mir ist auch also gerade die Umweltenergiesache, die ja wirklich ein leidiges Thema ist, ich merke das auch, ich war in Alpbach wieder auch im vergangenen Jahr, im Jahr 2023, da haben wir auch viel darüber diskutiert mit ich sage jetzt mal Normies, ja. Ein weiteres Thema, das viele Leute zu Bitcoin gebracht hat, ist der digitale Euro, die Angst vor dem digitalen Euro, sowohl aus Bankersicht als auch aus persönlicher Sicht, und also ich habe damals ein Video gemacht zum ETF, habe ich ein Video gemacht am Tag, an dem das rausgekommen ist, habe ich gesagt, ein historischer Tag für Bitcoin, und das glaube ich auch weiterhin, weil eben ich mir damals schon hochrechnen konnte, was das bedeutet für die Imagefrage. Und die Imagefrage ist ja bei Bitcoin eine ganz entscheidende. Immerhin, wir haben zwar 160% gemacht dieses Jahr, aber trotzdem ist es irgendwie immer noch das Image nicht dort, wo man sagt, aha, Bitcoin. Aber es wird, also durch die permanente Wiederholung, ich merke das auch selbst bei meinen Auftritten bei Puls 24 und sonst wo, wir waren beide inzwischen bei Fairtalk, glaube ich, da als du da zum ersten Mal gesessen bist, das war auch im Jahr 2023, da hast du wahrscheinlich auch nicht so glauben können, dass das jetzt, dass Bitcoin schon so weit gekommen ist, oder?
Ja, absolut. Lustigerweise war in der Fairtalk-Sendung, in der Dennis und ich waren, sogar CBDCs das Hauptthema, ne? Da ging es so ein bisschen darum, wo gehen wir hin mit digitalem Geld, und da sind eigentlich so diese zwei Gegenentwürfe, CBDCs und Bitcoin, besprochen worden. Resonanz und Feedback auf diese Folge waren auch hervorragend, und ja, zu diesem Zeitpunkt war das so noch nicht absehbar, dass auf einmal das ganze Narrativ mit zu, ich nenne es mal, unseren Gunsten hin dreht. Du warst ja auch vor kurzem, wann geht denn das live auf YouTube?
Ah, das kann sein, dass das zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt das hier ausstrahlen, schon live war oder nicht, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich war tatsächlich auch, also im November, Ende November muss es gewesen sein, war ich in Magdeburg, oder war das schon Dezember, ist ja egal. Jedenfalls Ende des Jahres war ich in Magdeburg, auch bei Fairtalk. Es war wie in meinem Studio in Wien sehr kalt, weil dort die Heizung ausgefallen ist. Ja. Ich habe natürlich gleich angeboten, in den 21 Energy Bitcoin Heater mitzubringen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass das Team dort, das diese Sendung macht, die ich jetzt gar nicht so gut kenne, also das ist jetzt, mir ist das so am Rand bekannt gewesen, und als Medienmensch finde ich das natürlich faszinierend, wie die da eine Community aufgebaut haben mit 200.000 Followern und den verschiedenen Kanälen, aber man hat auch gemerkt, einfach vom Team, vom Hintergrund, bis hin zum Moderator. Also die Leute interessieren sich wirklich sehr für Bitcoin und das hat dort gut funktioniert. Und aber unabhängig jetzt von Fairtalk finde ich das spannend. Also ich glaube auch, dass wir im nächsten Jahr sehen werden, ganz stark digitaler Euro und Bitcoin in einem Paket in der öffentlichen Erzählung quasi. Und man kann ja eigentlich nicht über den digitalen Euro reden, ohne über Bitcoin zu reden. Nur, dass Bitcoin dann plötzlich als das harmlosere von zwei Produkten dasteht, was ja bisher nicht der Fall war. Übrigens, was ich eben sagen wollte, bevor ich es vergesse, Gratulation zu den Bitcoin-Blinks, und zwar deswegen, weil ich weiß, wie schwierig es ist, als jemand, der tief drinnen steckt im Thema, sich hineinzuversetzen in jemanden, der ganz am Anfang steht. Und das ist etwas, was bei uns im Space, glaube ich, ganz oft vergessen wird, dass wir ja immer wieder neue Leute, die bei Null anfangen, eigentlich educaten müssen. Und da ist das ein super Ansatz.
Danke dir, danke dir. Ja, das ist absolut so. Ich habe auch zu Anfang echt unterschätzt, wie viel Arbeit es dann doch ist. Ne? Die große Arbeit ist eigentlich nicht, drei Seiten darüber zu schreiben, warum jetzt Bitcoins Energieverbrauch nicht sinnlos ist, sondern die große Arbeit ist, das auf zwei kleine Buchseiten runterzubrechen, so ungefähr. Ne? Das ist eigentlich das, weil du musst immer überlegen, was kannst du weglassen, dass das, was du sagst, immer noch stimmt, ja, und du trotzdem aber die wichtigsten Punkte angesprochen hast, aber halt nicht in der Länge dann wieder bei einem Sachbuch mit 300 Seiten landest. Das ist schon wirklich schwierig, aber ich glaube, das haben wir echt ganz, ganz gut geschaffen, ja. Und der in Anführungsstrichen Markt scheint uns da recht zu geben. Die Leute feiern das, die verteilen das gerne an Freunde und Bekannte. Das ist schon wirklich cool zu sehen.
Bekommst du schon SMS, welche, ob man jetzt Bitcoin kaufen soll und so? Du bist doch der Bitcoin-Guy. Hast du nicht mal was erzählt von Bitcoin? Also jetzt sozusagen außerhalb der Bitcoin-Szene, weil ich bekomme die schon. Ich komme schon die Anrufe rein.
So. Ich wollte gerade sagen, das ist ja jeder von uns so ein bisschen in seinem Kreis wahrscheinlich der Bitcoin-Guy. Ja, ja, noch nicht so zahlreich. Nee, also der eine oder andere kommt und sagt, oh, hey, soll ich jetzt noch kaufen oder ist jetzt doch schon wieder zu spät? Oder meldet sich und sagt, wie war das nochmal, welche Hardware-Wallet ergibt jetzt Sinn? Aber es ist noch nicht so, wie es schon zu anderen Bullenmarktzeiten war. Ich glaube, das haben wir noch vor uns. Aber es ist auch wieder interessant, ne, wenn du überlegst, wir sind jetzt gar nicht mehr so weit weg vom All-Time-High und trotzdem ist das Interesse meiner Meinung nach noch sehr, sehr moderat. Ne? Die Leute haben das gar nicht auf dem Zettel. Ich befürchte, das geht immer erst los, wenn man da mal übers All-Time-High hinaus ist, weil dann alle denken, ah, jetzt sind wir nach oben offen. Ist wirklich faszinierend.
Ja, also ich glaube, es ist deswegen so schwer zu glauben, weil eben das All-Time-High schon so hoch war. Also bei fast $70,000 ist es natürlich auch für uns immer noch schwer vorstellbar, okay, dass wir dort wieder hinklettern und dass das dann irgendwann die Unterseite sein wird von einem Markt. Das ist crazy. Und es ist natürlich auch crazy, was die Volumina betrifft. Und deswegen ist, glaube ich, auch diese Adoption durch den Mainstream schon entscheidend, weil du brauchst ja, um Bitcoin mal auf potenziell, keine Ahnung, 300, 400, von mir aus $500,000 zu treiben, not financial advice, aber nur ein Rechenspiel, dann wärst du auf einer Marktkapitalisierung von Gold, dann müsstest du schon da noch ordentlich Geld reinpumpen. Und ich weiß schon, dass man jetzt nicht so viel Geld reinpumpen muss, um auf diese Marktkapitalisierung zu kommen, weil der Preis immer am Margin entsteht. Aber es braucht neue Pools an Kapital, sage ich mal. Also die Coinbase-Kunden dieser Welt werden das nicht alleine stemmen können.
Ja, was man ja immer wieder hört in letzter Zeit auch auf Twitter und so, das wirst du wahrscheinlich besser wissen oder bestätigen können, als ich das kann, weil du da ein bisschen tiefer im Thema drin bist. Es ist ja scheinbar wirklich so, dass das wahrscheinlich der historisch einmalige Zeitpunkt ist, wo wirklich die Plebs alle Institutionen frontrunnen können, ne? Weil die wirklich nicht in das Asset selbst reingehen können, rein aus regulatorischer Sicht, solange es kein ETF gibt. Und selbst wenn die Leute dort antizipieren, dass der freigegeben wird, sie können nicht, also sie können natürlich als Privatperson, aber sie können als Institution nicht da rein racen, solange der ETF nicht freigegeben ist. Das finde ich schon extrem witzig irgendwie, oder? Was meinst du? Stimmt das überhaupt so?
Jein, also es gibt sicher Möglichkeiten. Es gab ja auch Stories darüber, dass BlackRock schon einen zweiten Fonds geöffnet hat, schon vorher für die Profikunden quasi, denen schon angekündigt hat, dass sie das jetzt machen werden. Mhm. Es gab Grayscale, es gibt MicroStrategy, es gibt andere Lösungen, klar, ja, direkt in Bitcoin zu investieren. Also ich glaube nicht, dass du frontrunst jetzt nicht die smartest guys in the room. Ich glaube, dass die Generation 2011 bis 2016, 17, würde ich sagen, hat schon wirklich gefrontrunnt, ja. Die konnten das aber auch sehr gut an ihrem Kontostand mitverfolgen, glaube ich. Denen geht's, glaube ich, ganz gut. Die Generation jetzt, also es gab ja auch schon Futures und so, also es gab schon Möglichkeiten, Bitcoin zu spielen, unter Anführungszeichen, würde ich sagen. Was du schon frontrunst, ist natürlich das große, aber nicht mehr das Smart Money, aber sozusagen das Big Money, ja?
Also ja, so genau. Pension Funds und so, oder? Die sagen 0,1% oder so irgendwas.
Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code, was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet. Genau, wo einfach eine Bitcoin-Allokation durch den ETF eine Sache von einem Nebensatz ist. Ah ja, wir haben da auch Bitcoin jetzt im Programm. Bei wem macht ihr das? Ah, BlackRock, ja, der Name BlackRock gefällt mir, da nehme ich 2%. Ja, weil im schlimmsten Fall verliere ich 2%, im besten Fall werden aus den 2% 20% und ich habe eine super Performance. Und das ist natürlich, Performance ist, glaube ich, einer der Gründe, warum die Asset-Verwalter da jetzt auch unbedingt hinein wollen. Weil du hast natürlich in den anderen Asset-Klassen langsam irgendwo das Ende der Fahnenstange erreicht und du kannst mit Bitcoin in einem guten Jahr sehr gute Performance-Daten noch hinzufügen. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich bin gespannt, was das Ganze, also ich glaube ja weiterhin, dass es schon zuerst mal zu einem Abverkauf kommen wird, dass also ein ETF-Launch jetzt nicht automatisch zu einer God-Candle führt. Aber ich meine, ich irre mich gerne, ja. Ja. Also, ja, ich irre mich gerne. Aber ich glaube, dass 2023 ein entscheidendes Jahr war. Aber zum Beispiel, was auch interessant ist, ist diese Unterscheidung zwischen Bitcoin und anderen Kryptos, die Amerikaner sehr gut vollzogen haben eigentlich. Nicht ganz perfekt, ja, aber sie sind schon große Schritte gegangen.
Wobei es ja da auch einige ETF-Applications gibt, glaube ich, für Ethereum-ETFs und bla 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 von BlackRock. Mal dahingestellt, ob das wirklich Realität wird, ja, ob die wirklich kommen. Aber ich gebe dir schon recht, zumindest hat man das in den USA auf einem ganz anderen Level verstanden als hier bei uns in Europa, ne?
Also, genau, ich glaube, es gibt eigentlich nur noch eine offene Frage. Also es ist, glaube ich, ganz klar, und das sagt die SEC auch ganz klar, alle Kryptos bis auf Bitcoin und potenziell Ethereum sind illegale Securities. Wer in denen noch spekuliert, geht in meinen Augen eine Reputationskluft auf, die sich gewaschen hat, ja. Bei Ethereum ist es noch unklar. Ich rede ungern über Ethereum. Ich bin kein Ethereum-Freund. Ich glaube, das ist bekannt. Es ist erst vor wenigen Stunden hat die SEC die Entscheidung bis in den Mai vertagt. In Amerika werden diese Dinge halt über Entscheidungen reguliert. Das heißt, wenn die SEC einen Bitcoin-ETF zulässt, dann sagt sie, Bitcoin ist ein digitaler Rohstoff und keine Security. Ein ETF, das sind ja Commodity-ETFs, die da beantragt werden. Das heißt, die SEC würde ja das dann damit bestätigen. Wenn sie das bei Ethereum zulässt,
Öffnen Sie die Büchse der Pandora eigentlich, oder? Ja. Dann müssen Sie es für zahlreiche andere Coins, ich spare mir jetzt einen anderen Begriff, auch zu.
Shipcoins. wenn du Shipcoins sagst, wirst du nicht zensiert auf YouTube.
Okay.
Ja, ich meine, es ist für mich, also Gary Gensler hat es ganz klar verstanden, glaube ich, der Chef der SEC, dass es eine illegale Security ist. Du hattest jetzt den CEO von Cantor Fitzgerald, das ist ein großer
ein großer amerikanischer Asset-Verwalter, ein großer amerikanischer Broker, der gesagt hat, er interessiert sich sehr für Krypto, aber für Bitcoin, nur für Bitcoin, und alle anderen Dinge sind für ihn, machen für ihn keinen Sinn, und er will Joe Lubin nicht die Schlüssel zur Macht der Welt geben oder was auch immer. Nur Bitcoin ist dezentralisiert, ja. Aber siehst du eigentlich, wie stehst du zur Gefahr Wall Street, Gefahr ETF sozusagen? Oder anders gesagt, welche Herausforderungen stellen sich deiner Meinung nach für die Hardcore-Bitcoiner, um den Ethos von Bitcoin zu verteidigen und zu verbreiten in den nächsten Jahren?
Also es ist wie viele Dinge im Leben so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann ich manchmal nicht verstehen, wie Leute sich massiv darüber aufregen, dass jetzt dieser ETF kommt, weil, sind wir ehrlich, das war ja klar, oder? Wenn das ein Geldasset ist, was langsam monetisiert, was vielleicht irgendwann World Reserve teilweise bekommen kann, ja, dann ist ja klar, dass es auf diesem Weg ein ETF damit geben wird. Dann ist klar, dass das irgendwann eine Denominierungseinheit in der Revolut-App wird oder you name it, ne? Also es ist ja klar, dass wir auf zusätzlichen Layern arbeiten und agieren werden, oder sagen wir es so, dass viele auf zusätzlichen Layern arbeiten und agieren werden. Deswegen, ich bin froh um diesen ETF, was die Adoption angeht, im Sinne von, es werden ganz, ganz viele Leute der Idee von Bitcoin ausgesetzt, ja, sehen, das kriegt einen gewissen Approved-Stempel und setzen sich deswegen vielleicht ein bisschen damit auseinander. Und das Positive ist, ganz viele Leute werden sich dadurch intensiver damit beschäftigen und vielleicht dann auch erkennen, warum der ETF eben nicht der Weg ist, wie sie es halten möchten. Ne? Was wir einfach immer gucken müssen, finde ich, als jetzt Hardcore-Leute, wie du es genannt hattest, man muss gucken, dass das Narrativ nicht stirbt vom Not Your Keys, Not Your Coins. Ne? Es werden viele Leute das via Drittpartei halten, keine Frage, aber wir müssen einfach das Narrativ aufrechterhalten, dass es geht, Coins selbst zu halten. Und vor allem, was mindestens gleich wichtig ist, dass in Zukunft, wo das extrem oft über Banken auch gehalten werden wird, über ETFs, über was auch immer, dass wir immer daran erinnern, dass es sehr, sehr einfach zu verifizieren ist. Ne? Das bedeutet, wenn the common guy sein Konto bei der Sparkasse hat und dort Bitcoin-Rücklagen, oder vielleicht ist es irgendwann sogar denominiert in Bitcoin, who knows, dass immer die Pistole auf die Brust gesetzt wird, aber bitte einmal im Quartal verifizieren, ob ihr wirklich so viele Bitcoin haltet, wie ihr an Kundengeldern vorgibt zu haben. Na, das ist einfach wichtig. Und das ist ja das große Problem bei Gold gewesen, oder? Man konnte nie so richtig verifizieren, was denn die Gesamtmenge und wer hat denn jetzt wie viel wo im Tresor. Mit Bitcoin ist das einfach so einfach, und ein Klick Proof of Reserves zu machen als BlackRock, als Banken, was auch immer, dass wir gucken müssen, dass das Narrativ auch etabliert wird, dass man das immer fordert, ja, dass man immer möchte, dass man unter Vollreserve gehalten wird, dass niemand Paper-Bitcoin ausgibt. Das wird es geben, keine Frage. Ja, der Bedarf dafür wird auch da sein. Aber der Großteil der Leute muss sich einfach dessen bewusst sein, dass sie wahrscheinlich lieber darauf verzichten und dafür bei einer Vollreserve, in Anführungsstrichen, Bank unterwegs sind. Und eben im Zuge dessen, wir müssen schauen, dass das nicht verloren geht, dass man Bitcoin auch selbst halten kann. Das ist eine der wichtigsten Innovationen daran, dass wir die Drittpartei ausschalten. Und ich befürchte leider, dass ein negativer Punkt, der mit den ETFs kommen wird, dass extrem viel Werbung und Rummel darum gemacht wird, dass das keine Rolle mehr spielt. Ne? Dass das der einfachste Weg ist, das zu halten, dass du ganz einfach kaufen und verkaufen kannst, dass vielleicht früher oder später sogar es steuerlich mit Absicht so geregelt wird, dass es bevorzugt wird, das im ETF zu halten und nicht wirklich Bitcoin als Asset selbst in Verwahrung zu halten, ne? Dass das dann benachteiligt wird. Da müssen wir einfach gucken, dass wir irgendwann genug Bitcoiner sind, die das im Kern verstanden haben, dass man da eine, ja, wie soll man das nennen, eine Gegenkraft entwickelt, die sich als Minderheit immer dagegen wehrt, dass das aus den Köpfen verschwindet. Und die Gefahr besteht durchaus. Ne? Also wie gesagt, auf der einen Seite, wer gedacht hat, es gibt nie einen Bitcoin-ETF, ist meiner Meinung nach desillusioniert. Das war ja klar, dass das passiert. Auf der anderen Seite muss ich den Personen schon recht geben, dass man immer weiter darum kämpfen muss, dass diese fundamentalen Sachen einfach auch weitergetragen werden und bekannt sind.
Ja, also bin ich vollkommen bei dir. Das ist ja auch etwas, das zum Beispiel Coinfinity schon macht seit 2014. Übrigens, Coinfinity wird ja 10 Jahre alt im kommenden Jahr, im ETF-Jahr quasi. Ich glaube, also jammern bringt dabei gar nichts. So. Also BlackRock macht irgendwas auf Twitter rumjammern, das ist vergeudete Zeit und vergeudete Energie, egal was es ist, selbst wenn es nichts mit Bitcoin zu tun hat. Ich glaube, das, was du sagst, ist richtig. Bitcoin bietet dir technisch die Möglichkeit, dass alle auf Augenhöhe hantieren. Es ist sogar für mich als Einzelperson einfacher, mit Bitcoin umzugehen, als es für eine Institution ist. Wie stark das in Richtung Proof of Reserves geht, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Also, dass die quasi beweisen, klar, wie viel Bitcoin sie haben. Oder ist es eine Frage des Vertrauens? Also am Ende des Tages, dass es so etwas geben wird wie Paper Bitcoin, ich glaube, das haben wir jetzt schon. Wie viele Börsen da draußen behaupten, sie würden für dich Bitcoin halten und haben sie in Wahrheit nicht? Wissen wir nicht. Ja, nur, wenn das reinkommt in die Regulierung und dann Steuer. Ja, also ich habe... Das Argument für den ETF ist natürlich auch aus steuerlichen Gründen, und das kann ich auch nachvollziehen, ist, wenn solange ich das kaufe und verkaufe eben auf meinem Broker-Konto, taucht auch das Wort Bitcoin, das Wort Krypto in meiner Steuererklärung auch nie auf. Und das gibt sicher viele, die das so wollen. Und das hat mit Bitcoin gar nichts zu tun. Bitcoin lebt halt ein bisschen außerhalb des regulierten, überwachten Geldsystems. Und sagen wir, ich verkaufe jetzt, Bitcoin steht bei 50.000, ich verkaufe ein Bitcoin, so 50.000 Euro. Für viele Menschen sehr viel Geld, ja, für die meisten Menschen sehr viel Geld. Wenn ich jetzt 50.000 Euro, irgendjemand überweist mir 50.000 Euro oder ich zahle 50.000 Euro in bar ein, ja, so schnell kann ich gar nicht schauen, habe ich die Geldwäschebeauftragte an der Strippe, ja. Wenn ich aber dasselbe mit einem ETF mache, gibt es keine Fragen, wenn das von meinem Broker kommt, ja, gibt es keine Fragen. Die steuerlich ist wieder was anderes, und in Österreich hast du ja steuerlich zumindest, also die ein Jahr Haltefrist nicht mehr, aber in Deutschland hast du sie noch. Das heißt, da wird es schon mehr Sinn machen, glaube ich, richtige Bitcoin zu halten als ein Papier. Und noch dazu muss man dazu sagen, es gibt in Europa ETF-ähnliche Konstrukte, die gibt es schon lange. Es gibt keinen ETF auf dem Level wie BlackRock, und man wird den ETF von BlackRock in Europa auch nicht kaufen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also,
echt, ist das so?
Diese ganze Story wird sich wieder mal... Okay, ja, weil es gibt irgendeine EU-Regel, dass ein ETF, ein Commodity-ETF, nicht mit nur einem Rohstoff hinterlegt sein darf. Warum?
So ein Unsinn.
Aber kommt auf die lange Liste von EU-Regeln, die ich nicht erklären kann, aber aber es gibt zum Beispiel den Gold-ETF GLD, also den größten Gold-ETF kannst du mit deinem Online-Broker auch nicht kaufen.
Stimmt.
Den gibt es in Europa nicht. Du kannst andere Varianten, es gibt so Xetra Gold und so, aber den ETF gibt es nicht.
Ja. Was ich auch noch spannend finde, ist, vermuten ja auch viele, es könnte halt durchaus auch sein, dass es nachher 2 Bitcoin-Preise gibt, ne? Dass ein Bitcoin-ETF-Bitcoin anders bepreist wird als der tatsächliche Bitcoin, und das kann sich in beide Richtungen ausspielen. Die Number-Go-Up-Leute halten natürlich lieber den ETF-Bitcoin aus von dir genannten Gründen, ne? Der wird aber wahrscheinlich irgendwelche Gebühren haben und so weiter und so fort. Und wenn wir aber wollen, dass nicht nur die Numbers hochgehen, sondern auch Freedom, ja, also Freedom-Go-Up-Technologie, was Bitcoin ja eigentlich ist, dann müssen wir schon gucken, dass so viele Leute wie möglich Bitcoin auch wirklich selbst als Asset halten. Und da könnte ich mir schon so ein kleines Preis-Decoupling vorstellen, weil du verlierst natürlich durch einen ETF ganz essentielle Dinge, die Bitcoin mit sich bringt. Du kannst nicht mehr erlaubnisfrei Transaktionen tätigen, du kannst nicht mehr das, egal über welche Landesgrenzen oder über welche Zeithorizonte hinweg, transportieren, ohne jemand um Erlaubnis zu fragen, ohne jemand zu fragen, ob du das jetzt abheben darfst, versenden darfst, mitnehmen darfst, bla bla bla. Diese ganzen Dinge, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht nach einer Zeit preislich auch auseinanderdriftet, ja, je nachdem.
Das ist ein interessanter Gedanke. Wir haben ja diese 2 Bitcoin-Preise zum Teil jetzt schon, nämlich diesen GBTC, Grayscale Bitcoin Trust, der hatte ja eine Zeit lang ein Premium, das heißt, die Leute wollten unbedingt rein, weil es gab keine andere Möglichkeit, das zu kaufen, oder er wurde sogar mit Abschlag verkauft, weil die Leute gesagt haben, es gibt ja bald den richtigen ETF, da brauche ich das nicht mehr. Also ich meine, das gibt's im Goldmarkt auch, diese Diskussion, ob sich der Papierpreis vom physischen Preis entkoppeln kann. Ich glaube, Bitcoin wird auch einfach viele verschiedene Preise haben. Wenn du in Nigeria oder in Südamerika wirklich Peer-to-Peer Bitcoin benötigst, wirst du dafür einen anderen Preis bezahlen als für den ETF. Ich glaube, das ist sicher so. Und ich meine, grundsätzlich braucht Bitcoin ja keinen ETF. Das ist ja wichtig. Also ich kann ja keine 3 Millionen Euro in Gold halten. Nicht, dass ich das Problem hätte, aber jetzt in der Theorie ist schon schwierig. Bei Bitcoin ist kein Problem. Der physische Aufwand ist gleich groß wie bei 3 Euro. Also das absolut, ist jetzt nicht der Punkt. Aber ich glaube schon, dass halt diese Einfachheit in Bitcoin zu investieren über ein ETF, dass das wichtig ist. Und am Ende des Tages müssen ja, wie du richtig gesagt hast, diese Wall Street Firms müssen einfach so innovativ sein, dass sie da mitgehen mit dem Thema. Und Freedom Go Up, ja, das ist ja auch ganz lustig. Ich meine, wir sagen ja immer, Bitcoin ist das trojanische Pferd der Freiheit. Und selbst so betrachtet ist es das, weil wenn jetzt einer sitzt in, keine Ahnung, nehmen wir Nigeria und der sitzt da irgendwie auf, keine Ahnung, 0,2 Bitcoin, das ist sein Erspartes aus vielen, vielen Jahren oder Monaten oder was auch immer Arbeit, und gleichzeitig YOLO und irgendwie die Hedgefonds-Guys in New York rein in den ETF und machen sich einen coolen Sommer 2023 und Bitcoin steigt auf 200.000, 300.000, 400.000 Dollar, dann geht die Freedom von dem Typ in Nigeria, der die 0,2 besitzt, schon massiv ab. Und ich glaube, dass du dann auch und du wirst auch immer, also das Faszinierende an Bitcoin ist schon sehr ähnlich wie Gold, du wirst auf der ganzen Welt Leute finden, die dir das abnehmen. Und die geben dir dann entweder Landeswährung oder sie geben dir Gold oder sie geben dir Waren, aber es wird mit jedem Tag weltweit handelbarer. Und ich glaube, dass das nächstes Jahr nur noch mal massiv zunehmen wird.
Sehe ich auch so. Also allein schon via Lightning oder welche auch immer Layer 2 Technologien sich dann langfristig durchsetzen. Ich glaube auch, dass da auf den globalen Online-Handel einfach extrem viel zukommt, oder? Da können wirklich die Leute in den hintersten Ländern der Welt kleine Online-Shops aufmachen und irgendwelche Dinge verkaufen und relativ erlaubnisfrei agieren. Das ist schon, ja, wie du sagst, Freedom Go Up-Technologie ist schon sicher der wichtigere von beiden Aspekten.
Also wir sind bullish, können wir das so zusammenfassen?
Immer, sowieso.
Aber ich meine für 2024. Es ist natürlich auch für Coinfinity, unseren Trusted Partner und deinen Arbeitgeber, ein wichtiges Jahr. Was steht ins Haus? Lightning-Adoption läuft, App wird ständig geupdatet. Was kommt auf uns zu?
So ist es, ja. Wir haben ganz, ganz viele Sachen vor. Eine hast du ja vorher genannt gehabt, schon mal kurz. Und zwar haben wir unser 10-Jähriges in 2024. Da kann ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen spoilern, dass es da einige Überraschungen geben wird. Wir werden unser Preismodell auch nochmal überarbeiten und viele andere spannende Sachen. Aber was jetzt die App an sich angeht, haben wir auch meiner Meinung nach eine recht coole Roadmap für nächstes Jahr. Es wird eine Wallet-Integration geben. Sicher was gerade Neulingen auch extrem helfen wird. Ne? Gibt immer wieder Leute, die dann erstmal nicht wissen, was sie tun sollen, wenn's in der App heißt, so, willst hier einen Kauf tätigen, gib mal eine Bitcoin-Adresse an. Da ist es einfach super, wenn eine Wallet direkt in der App drin ist.
Das
und
ist wichtig.
Es wird, ja, also finde ich super wichtig. Bei Lightning gucken wir gerade, dass wir regulatorisch vom Fleck kommen. Ja, du kennst die Thematik, Österreich, Schweiz, Deutschland etc. Das ist alles leider nicht so einfach, aber auch da bin ich sicher, dass wir in 24 vom Fleck kommen werden. Und was sehr, sehr cool ist, wir sind ja dein Hauptsponsor, ne? Und Anfang 24 gleich werden wir unser lang erwartetes Referral-System rausbringen. Und das wird Block Reward heißen. Finde ich einen sehr, sehr geilen Namen für das Referral-System. Und das bedeutet, da werden zunächst Leute, mit denen wir Partnerschaften haben, Referral Codes bekommen. Kunden können dann bis zu 21% an Kaufgebühren sparen. Und langfristig übers Jahr rollen wir dann auch aus, dass jeder, der einen Coinfinity Account hat, sich so einen Code ziehen kann. Und dann das immer, wenn er uns bei Freunden und Familie empfiehlt, diesen Code mitgeben kann, wo dann auch beide Seiten profitieren. Also der eine bekommt 21% der Gebühren als Kickback, der andere bekommt 21% auf die Gebühren erlassen. Und wie gesagt, sobald soweit ist, könnt ihr natürlich mit dem Code Was Bitcoin bringt, den Nico ein bisschen supporten für den tollen Content, den er hier macht.
Das freut mich natürlich sehr und es supportet nicht nur mich, sondern auch Europas coolste Bitcoin-Firma, das muss ich schon sagen. Nach 10 Jahren Coinfinity, ich möchte dem auch ein bisschen Raum geben, weil Ich mache das jetzt auch nicht hier, um Werbung zu machen. Wir haben das nicht mal ausgemacht. Da steht auch nirgendwo abgemacht zwischen uns, sondern ich bin einfach froh und happy, dass es euch gibt und was ihr das so macht, wie ihr das macht, auch mit dem richtigen Einstellung, mit dem richtigen Ethos in Österreich.
Danke
und
dir,
da
danke
kann man kaum irgendwo hinlaufen, wo es um Bitcoin geht, wo Bitcoin finde ich nicht schon irgendwie dabei ist. Das ist cool. Und ja, ich glaube, Referral ist natürlich wichtig so für World of Mouth. Ich freue mich auch sehr über den Code, was Bitcoin bringt natürlich. Der wird jetzt dann, da werde ich dann schon Werbung machen. Und natürlich die App, also die Wallet in der App. Ich glaube, ihr werdet das so lösen, dass man selbst dann seine Seed Phrase rauslesen kann, nicht? Also ihr werdet quasi aus der App eine Wallet auch App machen.
Genau, ja. Natürlich. Du kriegst dann
deine Seed Phrase.
Ja, die kannst du dir rausschreiben und die kannst du natürlich auch in anderen Wallet Apps oder auf Hardware Wallets dann importieren, wenn du das möchtest. Ja, das ist natürlich klar. Genau, ansonsten, aber das hatte ich ja vorher schon ganz kurz gesagt, was vielleicht für Zuschauer, Zuhörer noch interessant ist. Wie gesagt, die Blinks in Buchform gibt's bald. Da sind die ersten 21 Blinks abgedruckt. Könnt ihr bald bei Apricomedia, bei meinem kleinen Bitcoin-Verlag, dann erwerben. Und wie gesagt, da sind die ersten 21 drin und hinten wird auf die weiteren Blinks verwiesen. Haben wir echt coole und viele Thematiken mittlerweile behandelt, von der österreichischen Schule über Bitcoin, über Energieverbrauch, über sämtliche FAT-Fragen, glaube ich, die man sich stellen kann.
Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin-Broker vor. Und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde. Niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann, um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Coinfinity von überall erreichbar, per App und Website. Bringing Bitcoin to the people seit 2014. Und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei coinfinity.co. Der S9 Mini ist der neueste Bestseller von 21 Energy. Eine Bitcoin-Heizung, klein und günstig, aber leistungsstark und formschön. Und jetzt für kurze Zeit mit einem Rabatt von 21% zu haben. Und zwar mit dem Code, was Bitcoin bringt. Der S9 Mini ist perfekt für Wohnzimmer, Büro oder auch fürs Schlafzimmer, denn er wärmt flüsterleise, so wie alle Heater von 21 Energy. Und 21% sparen, das heißt, es gibt den S9 Mini für 5,52 statt 6,99. Nur für kurze Zeit und obendrauf gibt es gratis Lieferung. Also schaut gleich rein bei 21energy.io. Ja, die kann man da gut verlinken in Diskussionen mit der Familien-WhatsApp-Gruppe.
Genau, da nutze ich es auch immer. So.
Ja, Bitcoin steht jetzt auf $250,000, aber ich habe gelesen, dass da der Holländer sagt, das verbraucht zu viel Strom. Übrigens, das mit dem Strom, ja, ich muss das immer wieder wiederholen. Ich habe das auch bei Fairtalk diskutieren müssen und ich habe das lange umgangen. Ich kann mich erinnern, bei unserer allerersten Folge 21, ich weiß gar nicht, warst du da dabei eigentlich? Bei meiner allerersten Folge 21, weiß gar nicht mehr.
Ich glaube nicht, das waren nur Patrick und Markus, glaube ich, als du dabei warst.
Patrick und Markus,
oder?
Genau. Ja. Und ich habe Patrick und Markus dann gesagt, schau, was machen wir mit dieser Energiegeschichte? Und sie haben damals schon gelacht, haben gesagt, ja, das wird sich erledigen. Ja. Naja, was mich so absolut kirre macht, gerade auch wieder so eine Diskussion gesehen, hat Mira Wacker hat gerade Bitcoin-Ding und dann hat der René vom Blocktrainer. Ja, mega cool, ja. Und dann hat der René vom Blocktrainer gleich den ersten FC Nürnberg verlinkt, weil das ist offenbar sein Verein und er ist ja selber auch Fußballer, glaube ich, wenn ich das doxen darf, soweit ich mich erinnern kann. Und dann kommt gleich so ein Typ, so ein Nürnberg-Typ und sagt, ja, wir haben uns das angesehen, aber Nachhaltigkeit ist ganz schlecht, ja. Und dann gleich irgendwie hier BBC verlinkt und halt dieses typische Ding. Und was ich nicht verstehen kann, ist, dass das den Leuten nicht einwill, dass du Sagen wir, wir bauen ein neues Solarkraftwerk, ja, das so viel Strom produziert, wie ganz Österreich im Jahr verbraucht. Und dieses Solarkraftwerk bauen wir nur für Bitcoin. Ist 100% CO2-neutral, alles gut. Nicht mal die Bienen werden vertrieben, ja, bekommen ihre, also wirklich perfekt alles. Wir bauen das nur dorthin unter allen. Trotzdem würde in der Statistik natürlich stehen, Bitcoin verbraucht so viel Strom wie Österreich. Nur, dass es eben diesen Strom niemanden wegnimmt, sondern dass Strom auch und dass Energie auch nichts Knappes ist, das checken die Leute nicht. Die Leute sehen nur diese Statistik und denken sich, ja, das darf ja nicht wahr sein, das ist ja ein Skandal. Ja,
ja, ja, vor allem ist ja auch relativ klar, oder, dass du kannst ja im Bitcoin-Mining-Game nur mitspielen, wenn du wirklich absurd günstige Strompreise hast. Und wie du sagst, deswegen wird das in der Regel niemandem weggenommen. Und selbst wenn, so funktioniert der Markt nun mal mit allen Dingen, ja, der bereit ist, was dafür zu bezahlen, der bekommt das, oder? Und dann finde ich schon, das sagen immer viele, das ist nur Whataboutism und bla bla bla, aber da finde ich schon, kann man durchaus sagen, ja, wenn wir gesellschaftlich diskutieren müssen, ob Bitcoin erlaubt ist, warum ist denn Netflix gucken erlaubt und solche Dinge, oder? Einfach nur so stupider Convenience-Stuff, das erlauben wir doch auch jedem, da sagen wir doch auch nicht, oh, das müssen wir jetzt abschalten, das müssen wir uns sparen, die Energie, weil genau zu diesen Zeitpunkten, wo die Leute Netflix gucken, brauchen das die und die eher als die Netflix-Schauenden. Es ist eine absurde Diskussion, aber wie gesagt, du siehst ja das Narrativ auch drehen, es wird immer klarer, wie Bitcoin-Mining oder das Finanzieren von Bitcoin-Mining-Anlagen sogar Erneuerbaren hilft, ja, wie große erneuerbare Anlagen gebaut werden können, weil sie einen stetigen Abnehmer haben. Von dem her, es ist so, wie Markus und Patrick damals zu dir gesagt haben, es ist eine Frage der Zeit, dass die Öffentlichkeit das auch versteht. Und wie gesagt, dieses Jahr habe ich das Gefühl, haben wir da den großen Shift erlebt.
Also eigentlich schreibe ich jetzt auf den Thumbnail für unseren Ausblick auf 2024, Bitcoin wird langweilig.
Na, ist das nicht eigentlich langfristig gesehen unser aller Ziel? Also 24 wird vielleicht, ja, Price-Action-mäßig super verrückt und spannend, aber langfristig gesehen wäre das Beste, was uns passieren kann, dass Bitcoin richtig langweilig wird. Das langweiligste Asset der Welt mit einem relativ konstanten, leicht in der Kaufkraft steigenden Preis, einfach als Sparvehikel, als Geldsystem zu benutzen, ja, könnte ich mir nichts Besseres vorstellen, wenn es diese Art der Langeweile ist.
Nein, du hast recht, aber das ist ja der Punkt. Also wir beschweren uns gerne darüber, dass die Leute sich über Bitcoin beschweren und dass es irgendwie edgy ist, aber edgy ist halt auch interessant, weißt du?
Ja, klar.
Volatil ist auch interessant. Da gibt es immer was zu berichten, weißt du? Goldpreis kommt zweimal im Jahrzehnt vor, beim Tiefstand und beim Höchststand in den Medien. Bitcoin ist permanent, oh, hast du nicht gesehen? Ja. Also das wird natürlich mit der Zeit abnehmen, aber da sind wir noch nicht. Das kann auch noch 10 Jahre dauern, bis wir dorthin kommen.
Klar, das kann auch noch 20 Jahre gehen. Ich finde das nur lustig auch, wie ganz viele Leute immer, für die ist diese Volatilität das Ausschlusskriterium. Und ich frage mich dann immer, ja, wie stellst du dir denn vor, wie das aussieht, wenn irgendwie ein Asset aus dem Nichts monetisiert Richtung Sparvehikel und vielleicht Weltreserve? Ja, was denkst du, wie das passiert? Ist das auf Null und dann an einem Tag ist es auf $500,000 und dann ist es konstant? Ja, I highly doubt it. Also ich glaube es wohl nicht.
Man muss auch dazu sagen, normale Menschen machen sich auch keine Gedanken darüber, wie ein Asset monetisiert, das aus dem Nichts kommt und dann zur Weltreservewährung wird. Das ist komplett bescheuert, sich über sowas den Kopf zu zerbrechen.
Das stimmt wohl, ja.
Ja, es ist so, ich stehe nicht in der Früh
auf,
uns
vorbehalten,
fress mein Müsli, gut. Ja, und ich denke schon über sowas nach, aber das die meisten Menschen, deswegen finde ich das so geil, was Admira Wacker macht und was andere machen, dass du Bitcoin in den Alltag bringst. Also vielleicht auch nur mal als Gedanke, als Symbol, als dass du auch zeigst, dass Bitcoin, dass du quasi die Marketing-Power von Bitcoin gratis nutzen kannst. Ich glaube, das ist etwas, das noch ganz wenig Leute verstanden haben. Und das zum Beispiel Admira verstanden hat und dass Real Bedford verstanden hat und dass ein paar andere verstanden haben. Aber es ist halt eine global bekannte Marke, die jeder nutzen kann. Ja? Und das wird auch nicht aufhören. Ich muss auch dazu sagen, was ich schon erwarte ist, wenn es wirklich zu einem Bullmarkt kommt, werden wir einen Haufen neuer Content-Creators sehen, von denen 95% Shitcoins paddeln werden. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Aber es wird sicher auch ein paar mega coole neue geben, ja.
Ja, absolut. Also interesting times ahead, ja, in allen Farben und Formen. Ich glaube auch, dass wir nicht mehr weit davon weg sind, dass wir in den USA, das ist ja teilweise schon der Fall, dass man Richtung Loans kommt, ne, Bitcoin-backed Loans und so. Mhm. Das ist ja auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Das ist auch was, das sehe ich am Horizont schon kommen. Wir beschäftigen uns bei Coinfinity teilweise auch schon damit, oder? Und gerade wenn der ETF kommt, was so sozusagen der Normiland-Ritterschlag ist, oder dass das ein funktionierendes, sinnvolles Asset ist, dann glaube ich, dass es relativ schnell in die Richtung gehen kann, weil am Ende des Tages, wie hat Pierre Rochard mal gesagt, oder war es Bitstein? Everyone's a scammer, ja. Irgendwann will jeder deine Bitcoin haben. Sei das für Loans, sei das für was auch immer, jeder will irgendwie an deine Bitcoin.
Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch das, also das, was du vorher auch erwähnt hast, ich glaube, der nächste große Schritt für Bitcoin ist dann nicht mehr der ETF und nicht mehr, ich glaube, der nächste große Schritt wird nicht im Finanzbereich sein. Der nächste große Schritt wird sein, was für Geschäftsmodelle ermöglichen Lightning und andere Layer 2, Layer 3 Technologien im Internet, die ohne Bitcoin gar nicht funktionieren würden. Also jetzt, ich sage jetzt mal, Podcasting Value for Value übrigens, Grüße gehen raus an alle, die den Podcast über Fountain hören. Es sind inzwischen mehr als 10% derer, die über Audio dabei sind. Das ist wow. Jetzt nicht riesig, aber es ist schon eine entscheidende Zahl. Also das muss ich echt sagen. Und ich habe da auch oft ein schlechtes Gewissen, dass ich da zu wenig drauf eingehe eigentlich. Mhm. Aber ja, es sind 10% meiner Statistik. Die meisten von euch hören immer noch übers iPhone, wie die absoluten Normies. Ich darf das sagen, weil ich habe selber ein iPhone. Aber
ich finde 10% krass, oder? Findest du nicht? Also das ist ja beachtlich.
Ja, ich finde es auch beachtlich. Deswegen wollte ich es auch erwähnen, ja. Also es ist nicht unbedeutend, sagen wir so. Ja. Und stark. Ich glaube, dass diese, also quasi alle Dinge, die nur mit Bitcoin funktionieren, ich glaube, dann wird es richtig spannend. Dann wird es richtig spannend, wenn du wirklich keine Alternative hast. Nicht unbedingt jetzt Point of Sale, auch wenn das gute Ideen sind und so, im physischen Shop, aber dort, wo es nicht anders geht. So, und jetzt send us off, Fab, send us off noch mit einem Ausblick auf das Buchprogramm von Apricomedia für 2024.
Gerne, gerne. Ich werde dir gar nicht alle listen können, sonst sind wir jetzt, glaube ich, hier mehrere Minuten dran. Wir haben echt einen Backlog an Titeln, wie glaube ich noch nie. Aber die meine persönlichen absoluten Favoriten, die nächstes Jahr kommen, sind einmal das dritte Buch von Saifedean Ammous, Principles of Economics. Zu Deutsch wird es Gesetze der Wirtschaft heißen wahrscheinlich. Dann das zweite Buch von Alex Gladstein, Hidden Repression. Deutscher Titel wird sein, bin gespannt, wie du ihn findest, Die Puppenspieler, wie IWF und Weltbank Ausbeutung als Entwicklungshilfe verkaufen.
Ja.
Und und noch zwei weitere, auf das extrem viele Leute gewartet haben. The Block Size War wird kommen von Jonathan Beer und Broken Money wird kommen von Lynn Alden.
Ich würde ja, ich habe mir die Liste auch vorher angesehen, Broke Money, Lynn Alden natürlich mega stark, ja. Ich habe mir die Liste vorher auch angesehen, ich würde ja überlegen, den Block Size War nicht Block Size War zu nennen. Wenn ich das, ich würde das sowas wie der Krieg um Bitcoin oder so.
Ah ja, okay. Ja.
Weil ich befürchte, haben wir
tatsächlich Block Size Krieg, aber mal schauen, wie wir es kriegen.
Weil Block Size, weil das ist echt ein Thema, das war damals, also das ist schon so weit weg, ja. Ich meine, wir kommen jetzt gerade erst auf irgendwie die, es gibt immer noch Leute, die glauben, Cardano ist das nächste Bitcoin. Also
tatsächlich, für ganz viele dieser Leute haben wir das Buch auch, obwohl das Buch ist ja wirklich, wie du sagst, der Block Size War ist schon eine Weile her, das Buch ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Aber das ist das, was ich vorher meinte, mit gewisse Gedanken und Narrative muss man weitertragen. Und ich glaube, dass das Buch da extrem wichtig ist. Man muss verstehen, was damals passiert ist und wieso man sich eben dagegen entschieden hat, auf diese Art und Weise zu skalieren. Nur deswegen ist Bitcoin, glaube ich, heute so robust, wie es ist.
Ja.
Und das ist schon wichtig, dass das nicht verloren geht, finde ich. By the way, wenn wir gerade dabei sind, also wegen Broken Money, Lynn Alden muss unbedingt mal zu dir. Die war noch nicht bei dir in der Show in irgendeiner Art und Weise, oder? Wäre doch sicher auch mal ein super Gesprächspartner.
Nein, das müssen wir unbedingt machen. Ich habe einfach jetzt derzeit in Sachen englischen Content einfach grundsätzlich ein bisschen zurückgefahren, weil es einfach, also wenn ich Lynn Alden sehen will, ich freue mich drauf, machen wir. Wann kommt das Buch?
Kann ich dir noch nicht sagen, irgendwann im 24 werden wir es schaffen.
Rund um das Buch machen wir cooles Interview mit Lynn Alden, da freue ich mich drauf.
Können wir gerne
machen. Die macht das mega cool. Und auch Block Size War finde ich deswegen wichtig, ich habe das Buch auch da, ich habe es auch zumindest angefangen zu lesen, weil es gibt einen Unterschied zwischen quasi Literatur aus der zur Bitcoin-Lore quasi, zur Bitcoin-Geschichte, und das ist das, oder Literatur so ganz allgemein, Fiat Money doof, Bitcoin gut, so. Ja, das sehe ich auch so, aber Block Size War ist da noch eine andere Liga, an hochspezifischen Und du hast vollkommen recht, wir müssen darauf achten, dass diese ganze Heritage erhalten bleibt. Und ich sehe da die Bitcoiner auch in der Verantwortung, auch nicht immer den leichten Weg zu gehen, wenn er sich jetzt auch offenbaren wird in den nächsten Jahren. Ja, ich glaube, dass die vielleicht eine Warnung jetzt, weil ich Cardano erwähnt habe und ich erwähne Cardano gerne, lasst eure Finger weg von Cardano, furchtbare Shitcoin. Weil viele von denen, die in den Jahren 2013, 14, 15, 16 dazugekommen sind und schon Bitcoiner waren, sind auch den unter Anführungszeichen leichten Weg gegangen und haben sich eben mit Shitcoins ins Bett gelegt, ja. Und das hat für die meisten sich finanziell ausgezahlt, aber nicht für ihr Karma und ihre Seele. Ich glaube, das ist wichtig, das noch einmal zu erwähnen.
Ja, und ihre Reputation, ne? Gerade in Anbetracht dessen, wenn wir es vom Block-Size-War haben, was Fichte letztens gesagt hat, der auch schon bei dir im Podcast war, fand ich noch interessant. Er hat gesagt, vielleicht wird die ganze Ordinals-Inscriptions-Sache für einen neuen War sorgen, den Block-Space-War, oder? Wo es dann wirklich darum geht, wird das zugemüllt die ganze Zeit mit Ordinals-Inscriptions Was passiert mit dem Blockspace? Ja? Gehen die Fees jetzt schon hoch? Wie wird das sich auf die Nutzung auswirken? Wie wird sich das auf Second Layer auswirken, etc. pp. Also das ist was dieses Jahr ja aufgepoppt ist, die ganze Thematik, und das stelle ich mir auch sehr spannend vor, die nächsten Jahre das zu beobachten, wie sich das spieltheoretisch einfach ausgeht.
Also ich glaube, die einzigen Dinge, die wir garantiert wissen, ist, dass nicht so kommt, wie wir es erwarten. Vielleicht wird auch der ETF gar nicht zugelassen und es kommt überhaupt, es wird alles ganz, ganz furchtbar. Beziehungsweise er wird zugelassen und es kommen ganz andere Herausforderungen auf uns zu. Ich glaube, das ist das, was uns Bitcoin immer gelehrt hat. Irgendwann mal wird irgend so ein Fonds zusammenbrechen und dann werden wir uns die Frage stellen, ob denn die Custody-Lösungen dahinter überhaupt solide sind. Und dann, also was faszinierend bei Bitcoin ist natürlich, dass du, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um nochmal ein letztes Wort zu der ETF-Sache zu sagen, weil ich glaube, dass das auch wirklich das Theme sein wird von 2024. Das große Geld kommt, das ist für mich die Schlagzeile, auf jeden Fall. Warum? Weil ohne ETF ist für viele aus Reputationsgründen, aus regulatorischen Gründen oder schlicht und einfach aus technischen Gründen der Zugang zu Bitcoin heute noch verwehrt. Das haben wir vorher angesprochen. Ich glaube, das muss man erwähnen. Jetzt haben wir schon über Coinfinity geredet, über Apricot geredet, aber du hast ja noch ein neues Projekt am Start, Naka. Ich bin ja auf Twitter jetzt gar nicht mehr so viel unterwegs. Ich habe nur mitbekommen, es geht um Bitcoin Fashion, aber in a good way oder in a cool way, was steckt dahinter?
Ja, du kennst mich ja, ich scheine das Talent zu haben, mir immer mehr Projekte aufzuheißen, als ich irgendwie steppen kann. Also bin ich jetzt auch noch mit bei Naka an Bord. Vielleicht ganz kurz die Story erzählt. In Innsbruck an der BTC 23 haben mich der Matthias und der David angesprochen und mir so ein Shirt geschenkt. Dann sind wir ins Gespräch gekommen und manche wissen das vielleicht, dass wir, bei Apricot habe ich auch mal so einen Hoodie gemacht und der war auch so eher auf subtil und dezent und nicht riesiges, trashiges Bitcoin-Merch, du kennst es, ne? Yeah. Und der Matthias, der David und ich, wir haben uns danach nochmal getroffen und zusammengefunden und haben eigentlich so ein gemeinsames Ziel, was wir mit Naka machen wollen, ist einfach qualitativ hochwertige Bekleidung, es soll auch gar kein Merch in diesem Sinne sein, ja, sondern schon Mode in Anführungsstrichen, wo einfach immer in verschiedenen Designs und verschiedenen Ausführungen subtil irgendwie auf Bitcoin-Sachen oder irgendwelche Bitcoin-Events oder 1971, was auch immer, ne, hingewiesen wird, dass man einfach so ein bisschen Gesprächsstarter hat, die Sachen trotzdem qualitativ hochwertig sind, trotzdem schön geschnitten sind und eben nicht. So, das ging mir auf den Sack irgendwann, dieses trashige 0815 Bitcoin-Merch, und dem wollen wir irgendwie was entgegensetzen, arbeiten dann auch immer nur in streng limitierten, abgeschlossenen Kollektionen. Jetzt zum Beispiel die aktuelle, das IQ-Shirt, gibt's 210 Mal, und wenn die halt weg sind, dann sind sie weg. Das ist so die Grundidee, und wir lassen jetzt einfach den Markt entscheiden, ob die Leute das feiern oder nicht. Wir haben jetzt auch dir speziell für die Aufzeichnung hier noch einen Was Bitcoin bringt Code kreiert. Ja, also wenn ihr das groß geschrieben als Code benutzt bei naka.wtf, dann kriegt ihr 10%.
Genau. Vielen Dank.
Also haben wir schon die Grundidee.
Zweiten Mal den Code.
Schauen wir mal, ja. Schauen wir mal, ob sich das am Markt durchsetzt oder nicht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber bisher ist das Feedback echt sehr cool und viele Leute scheinen darauf zu warten, nicht nur mit riesigen Bitcoin-Bs durch die Straßen zu laufen.
Ja, es ist ein Thema, das ich schon lange, von dem ich schon lange gehört habe. Also wünsche ich alles Gute. Code, was Bitcoin bringt, gibt's 10%. Packe natürlich in die Shownotes und in alle anderen Dings. Ich werde auch bald auf der Website mal einen eigenen Sektor einrichten, wo ich meine ganzen Codes gesammelt habe, weil ich habe langsam schon selbst den Überblick verloren. Aber ich freue mich natürlich, wenn die Leute aus der Community den Code nutzen, um den Kanal zu unterstützen und euch auch. Fab, Full Disclosure, wir nehmen das hier noch auf, bevor das Jahr 2024 beginnt, was jetzt nicht völlig überraschend ist, weil wir bringen es am 1. Januar. Aber ich wünsche dir und all deinen Lieben ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir haben jetzt einen Ausblick auf das Bitcoin-Jahr 2024 gemacht, ohne über das Halving zu sprechen. Das machen wir eine eigene Folge dazu. Das kommt eh überall vor. Ich wünsche dir alles Gute. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.